Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos.
Hallo Nina.
Hallo Dennis und hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge. Diesmal mit was ganz Besonderem. Wir haben nämlich heute ein Interview für euch vorbereitet.
Genau, und das Interview ist mit Dorothee Schröder und Philipp Röttgers. Und die beiden haben das Buch Jack the Ripper, die Whitechapel-Morde 1888, eine Chronologie verfasst. Und das alleine war schon für uns Grund, unbedingt mal mit den beiden zu sprechen, denn es ist relativ selten, dass von deutschen Autoren was über den Ripper auf den Markt gebracht wird und veröffentlicht wird. Mhm. Aber die beiden haben auch eine Website, London Beyond Time and Place, sind also echte London-Freaks. Und stehen beide aber auch in Kontakt mit der britischen Forscherszene über die Whitechapel-Mordserie.
Genau, das war tatsächlich wirklich sehr, sehr spannend. Ihr werdet das ja gleich hören, weil wir da so ein bisschen Einblick bekommen können, auch wie das denn zugeht in der britischen Szene rund um das Thema Jack the Ripper. Ja, und eingeleitet haben wir das ganze Jahr tatsächlich, neben deiner Kontaktaufnahme mit Philipp am Anfang, mit einer digitalen Walking-Tour durch Whitechapel. Das war ganz interessant. Das ist nämlich auch ein Angebot, das Philipp auf seiner Website hat oder macht. Also wenn ihr euch da interessiert, alle Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Und dazu hat er uns lieberweise eingeladen und wir haben daran teilgenommen, ne? Und auf diese Weise schon mal einen Einblick bekommen, noch über das Buch hinaus, in die Arbeit der beiden, beziehungsweise auch vor allem natürlich in Philipps Arbeit. Und damit steigen wir jetzt eigentlich auch direkt in das Interview ein, denn das war schon unsere erste Frage. Das war ja am nächsten Tag und deswegen geht es jetzt hier relativ nahtlos los. Viel Spaß dabei.
Ihr wollt die Touren häufiger anbieten oder verschiedene Touren oder was jetzt ein Experiment?
Ja, mal gucken. Also natürlich am liebsten wäre mir oder uns auch vor Ort mal was zu machen, aber das ist nicht ganz so leicht. Also natürlich könnten wir das machen, aber aufgrund von Brexit ist das von den Bestimmungen her nicht ganz so leicht. Offiziell dürften wir es nämlich nicht, weil um da vor Ort arbeiten zu können, bräuchten wir Visa, die nicht so ganz einfach zu bekommen sind und auch nicht so ganz günstig sind. Deswegen wollte ich mal so mit so einer Virtual Tour mal starten. Einfach mal so ein bisschen austesten, besteht da Interesse. Das ist ja eher noch so eine Sache, die viel auch in Covid und so gemacht wurde. Deswegen weiß ich nicht genau, ob das jetzt noch so ankommt, sondern ich will einfach mal so ein bisschen vorfühlen, ob da Interesse besteht. Natürlich langfristig durchaus mit dem Ziel, vielleicht dann auch vor Ort was machen zu können, aber das ist dann so der übernächste Schritt.
Jetzt sind wir schon so ins Plaudern gekommen. Vielleicht stellt ihr beide euch noch einmal vor und auch euer Projekt London Beyond Time and Place.
Ja, also erstmal hallo, mein Name ist Philipp Röttgers und ich sitze hier mit Dorothee Schröder. Das ist meine Co-Autorin und meine Mutter, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Und wir betreiben London Beyond Time and Place. Ist jetzt nicht ganz so leicht in Worte zu fassen. London Beyond Time and Place, also es steckt eigentlich alles schon in dem Titel. Ich beschäftige mich sehr lange mit Londons Spirit of Place quasi. Also was macht London aus? Was für Motive gibt es? Wie hat sich diese Stadt entwickelt? Was sind immer wiederkehrende Leitthemen vielleicht? Und bin sehr fasziniert von dieser Stadt und recherchiere viel, bin viel vor Ort. Und mein Einstieg in dieses Thema war tatsächlich so ein bisschen Jack the Ripper, um da gleich drauf zu kommen. Aber ich bin darüber hinaus dann sehr viel, also über den Ripper hinaus, sehr viel auf andere Themengebiete gestoßen. Also das war wirklich so der Anstoß. Und dann habe ich angefangen, mich sehr in der Tiefe damit auseinanderzusetzen. Und wir haben unter anderem ein Buch zusammengeschrieben, meine Mutter und ich. Ich habe auch schon eins alleine über London geschrieben. Verschiedene Artikel, die in Zeitschriften erschienen sind. Wir haben verschiedene Self-Guided Walks und Erlebnishandbücher und so, die auch man auf unserer Webseite findet, die dann auch themenbezogen sind. Also sowas wie Mythen und Geister in London kann man sich da runterladen. Gegen einen kleinen Aufpreis natürlich. Aber wer Interesse hat, also gerne gucken, auch sowas wie 48 Stunden in London, so PDFs. Also wir haben da uns sehr viel mit auseinandergesetzt und bereiten das auf verschiedene Art und Weisen auf und das macht sehr viel Spaß. Aber jetzt stell du dich vielleicht noch kurz vor, nicht, dass ich nur rede.
Ja, mein Name ist Dorothee Schröder. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung. Und Philipp hat jetzt schon so viel erzählt. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Außer, dass ich ihm das vielleicht ein Stück weit in die Wiege gelegt habe. Ich bin studierte Anglistin und Germanistin. Mein Herz hat immer schon für Großbritannien geschlagen und irgendwann dann auch sehr speziell für London. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich das an Philipp weitergegeben habe. Und irgendwann haben wir dann angefangen, zusammen London zu erkunden und uns auch zusammen auf die Themen einzustellen und uns damit zu beschäftigen, was vielleicht so ein bisschen off the beaten tracks ist, also wirklich uns im East End umgetan und auf diese Art und Weise natürlich auch, aber nicht nur die Ripper-Geschichte in allen Facetten beleuchtet und letztendlich auch zusammen ein Buch darüber geschrieben.
Euer Buch heißt Jack the Ripper, die Whitechapel-Morde 1888, eine Chronologie. Ich habe das damals natürlich auch gelesen, weil es gibt ja von deutschen Autoren fast nichts zu dem Thema. Aber was war damals euer Auslöser oder euer Ansatz für das Buch?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Es ist ja jetzt auch schon, glaube ich, 2 Jahre her, etwas über 2 Jahre, dass wir es rausgebracht haben. Hättest du mich damals gefragt, hätte ich die, weil ich das öfter erzählt habe, das jetzt so aus dem Stegreif erzählen können. Also ich weiß noch, dass ein Auslöser war auf jeden Fall, ich habe mich mal in London mit einer Schulklasse über das Thema unterhalten. Die habe ich auch so ein bisschen darum geführt, weil ich die Lehrerin kannte, eine deutsche Schulklasse. Und am Ende kamen so 2, 3 Schülerinnen zu mir und die meinten, es ist total das spannende Thema. Gibt es denn dazu eigentlich auch irgendwie eine deutsche Literatur oder deutsche Bücher? Und ich habe gesagt, ja, es gibt eins von, das werdet ihr natürlich auch kennen, von Püstow und Schachner mit so das deutsche Standardwerk zu dem Thema. Ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Und ich habe gesagt, ja, es gibt eins, aber sonst ist der Markt eigentlich relativ leer. Es gibt ein paar Übersetzungen von so ein paar ausgewählter Literatur im englischsprachigen Raum. Gibt's ja ganz viel, also Sachbücher vor allem. Und weil wir uns schon so lange mit dem Thema beschäftigt haben und auch gerne schreiben, kam dann irgendwie dieser Gedanke, ach, eigentlich könnte ich auch selbst eins mal schreiben. Und dann habe ich mal so angefangen und das ging relativ schnell, so dass ich dann, weil wir uns beide mit dem Thema beschäftigt haben, meine Mutter und ich, dass ich ihr mal irgendwie so ein Kapitel oder so einen Ausschnitt gezeigt habe und meinte, sag mal, was meinst du, verstehen Außenstehende das? Ist das zu tiefgründig? Braucht man mehr Hintergrundwissen? Weil manchmal ist man ja selbst so ein bisschen betriebsblind, wenn man sich in einem gewissen Bereich auskennt. Und sie meinte dann ein paar Mal, ja, nee, hier, das schreib das mal so und so oder vielleicht solltest du das noch einbauen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ey, weißt du was, wir machen das einfach zusammen. Wir schreiben das jetzt zusammen, wir wechseln uns ab oder setzen uns zusammen hin. Und willst du ein bisschen was zu unserem Ansatz oder zu der Idee erzählen? Das muss ich ja nicht alles machen.
Ja, unsere Idee war eigentlich die, dass wir einfach mal völlig wertfrei die Fakten zusammenstellen. Dass wir da nicht eine reißerische Geschichte erzählen, sondern einfach mal einen Blick auch auf die Lebensumstände im East End zu der Zeit werfen. Mich hat natürlich schon sehr bewegt, wie die Frauen da gelebt haben, welche Umstände sie überhaupt in diese Situation gebracht haben. Wir haben uns also ganz bewusst, ich hoffe wenigstens, dass das so neutral geblieben ist. Wir haben uns eigentlich ganz bewusst jeglicher Wertung enthalten, haben gesagt, das müssen die Leser und Leserinnen selber für sich entscheiden. Am besten ist, sie gehen einfach selber mal durchs East End im besten Falle und schauen, wie es da heute aussieht. Ich persönlich finde, man kann immer noch unheimlich viel von dem aufnehmen, was dort mal war, wenn man denn ein Auge und ein Ohr für sowas hat und offen ist dafür. Interessanterweise auch, je öfter man da ist, umso mehr. Also es ist nicht so, dass einen, zumindest war es bei mir so, dass einen das beim ersten Mal unheimlich packt, sondern je öfter ich da bin, desto öfter habe ich das Gefühl, ich sehe hier noch was und da noch was und dort noch was. So, also nochmal, um zu dem Ansatz zu kommen, es ging uns vor allen Dingen darum, keine Geschichte zu erzählen, sondern Fakten zu präsentieren.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben bei der Podcast-Vorbereitung ja auch gemerkt, wie viele interessante Facetten man eigentlich noch in die Folgen hätte hineinpacken können, die wir dann leider nur kurz angerissen haben. Aber wie habt ihr euch denn jetzt entschieden, was in das Buch hinein soll und was nicht? Beziehungsweise wisst ihr noch, ob es Themen gab, bei denen es euch echt schwer fiel, sie nicht mit ins Buch zu nehmen?
Das war in der Tat schwierig, weil es ist ja genauso, wie du sagst. Also erstmal ist es ja sowieso schwierig zu gucken, was sind denn eigentlich Fakten? Also was ist denn eigentlich passiert? Du hast von einem bestimmten Ereignis, hast du beispielsweise mehrere Zeugenaussagen oder beispielsweise mehrere Zeitungsartikel und du hast 3 Artikel und 5 verschiedene Versionen. Also man weiß ja quasi gar nicht, was ist denn nun eigentlich Fakt? Das fand ich zum Teil unheimlich schwierig, so zu filtern, was kommt rein und wie erzählen wir es? Und natürlich, sage ich mal, entscheidet man sich für eine gewisse Version. Man ist aber oft einfach dann nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so stimmt. Das ist mir sehr aufgefallen dabei nochmal. Hat es aber auch sehr spannend gemacht. Wir haben am Ende wirklich viel wieder rausgenommen. Es ist ja dann auch gar kein dickes Buch geworden, weil das war eigentlich dann der Ansatz, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt gar nicht so ein Schinken, so ein wunderbarer Schinken wie Paul Beck's The Facts, was eins unserer Lieblingswerke ist. Aber es ist ja halt nun mal ein riesendickes, dicker Wälzer. Und wir haben gedacht, das erschlägt vielleicht auch tatsächlich die deutschen Leser, weil es ist hier da dann doch nochmal anders, dass die Leute vielleicht erstmal so eine Art Einstieg wollen. Oder dass du ihnen so eine Art Einstieg bietest, so vielleicht eher. Und dann kommen die darüber vielleicht auf spezifische Literatur zu bestimmten Themen, zu bestimmten Verdächtigen oder halt sagen, ey, ich will mehr lesen und holen sich dann so dicke Wälzer. Aber das war dann so ein bisschen der Ansatz, dass wir es so relativ kompakt halten. Also so, ich sag mal, dass natürlich die Grunderzählung wiedergeben. Zum Beispiel, weil wir haben rausgelassen alles nach, oder das meiste nach Mary Kelly. Wir erwähnen natürlich, dass es weitere Morde gab, aber wir gehen nicht mehr im Einzelnen in der tiefen Analyse oder sowas dann in die weiteren Mordfälle aus der Whitechapel-Mordakte ein. Es so ein bisschen kompakt zu halten, war vielleicht der Ansatz an der Stelle. Aber man hätte natürlich viel, viel mehr noch schreiben können, gar keine Frage.
Und du gingst jetzt schon so ein bisschen auf den deutschen Markt ein oder darauf, dass das ja vielleicht auch die LeserInnen in Deutschland irgendwie erschlagen könnte. Wie ist denn eure Erfahrung überhaupt so im Vergleich mit den LeserInnen oder dem Publikum überhaupt in Großbritannien und dann in Deutschland? Ihr bewegt euch ja auch viel in Großbritannien und habt da viele Bekannte, auch gerade aus dem Umfeld. Ja, was sind da so eure Erfahrungen?
Ich glaube, dass in Großbritannien das Interesse nach wie vor unglaublich groß ist und dass die Leute, die sich damit beschäftigen, auch sehr in die Tiefe gehen. Denen geht es tatsächlich nicht nur um die kanonischen 5. Es geht ihnen nicht nur um das, was ja diese 5 Fälle auch in ihrer Darstellung, so wie es in den Zeitungen dargestellt wurde, beispielsweise betrifft, sondern darüber hinaus. Also wir haben auch schon Touren gemacht, wo man sich dann über so Kleinigkeiten unterhalten hat. Ich kann mich erinnern an eine Tour, da sind wir mit Leuten gegangen, die auch alle sehr in der Materie drin sind und haben dann beispielsweise am Tatort von Elizabeth Stride gestanden und haben uns genau überlegt, so, wer hat jetzt hier wo gestanden? Wo war denn wohl Matthew Packers Laden? Und solche Sachen. Das ist sicherlich etwas, was in Großbritannien für mehr Interesse zumindest im Moment noch sorgt als in Deutschland. Also deutsche LeserInnen sind nicht so im Detail. Die interessieren sich für die Geschichte. Das Thema Jack the Ripper ist sehr bekannt. Wir haben ja auch Lesungen gemacht. Wir hatten eine unglaublich gute Resonanz. Die Leute sind sehr interessiert, aber nicht so über die Hintergründe. Nicht so daran, was da im Prinzip noch alles dran hängt, dass man da möglicherweise das ganze viktorianische Zeitalter mit all seiner Pracht auf der einen Seite und all seinem Elend auf der anderen Seite vielleicht mal unter die Lupe nehmen müsste. Also ohne das jetzt böse klingen zu lassen, insgesamt so ein bisschen oberflächlicher hier in Deutschland.
Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass im deutschen True-Crime-Markt eher so die zeitgenössischen Fälle boomen. Also Nina, das kannst du wahrscheinlich noch besser sagen, aber historische Kriminalfälle haben vielleicht eher noch so ein Nischendasein. Aber wir merken auch, das wird uns halt auch wiedergespiegelt, dass vor allem die Hintergründe und die verschiedensten Facetten des damaligen Lebens der Menschen interessieren. Also, welche Möglichkeiten hatten Frauen in der damaligen Gesellschaft? Wie sahen die damaligen Werte genauer aus?
Das ist ja auch sehr interessant und es ist schön, dass das dann jetzt so auf dem Weg ist, denn da ist es ist ja noch unheimlich viel, was man tatsächlich mal näher beleuchten sollte, gerade was die Situation der Frauen angeht und welche Biografie hatte denn jede einzelne von denen? Wie ist die denn überhaupt in diese Situation geraten? Warum war es für sie unmöglich, im East End zu überleben ohne irgendwelchen männlichen Schutz? Jede von ihnen hatte irgendeinen Mann und sicherlich nicht unbedingt die totale Liebesbeziehung, der aber einfach mit ihr zusammenlebte oder viel Zeit mit ihr verbrachte, weil das vermutlich zu ihrem Schutz nötig war. Also all solche Dinge finde ich unheimlich wichtig, dass man das mal ein bisschen hinterfragt. Und dazu kommt ja noch, dass man auch mal auf die andere Seite, nämlich ins West End, gucken sollte. Von dort kamen viele Kunden, die den billigen Sex auf den Straßen des East Ends gerne mal genießen wollten. Das große Ganze, das ist in diesem Zusammenhang, glaube ich, wichtiger, als man auf den ersten Blick meint. Also ich glaube schon, dass man da noch sehr, sehr viel Hintergründe analysieren muss, um einfach zu verstehen, was da passiert ist.
Ja, genau, finde ich auch. Und es kann ja auch andersrum funktionieren, dass der Ripper oder diese schreckliche Mordserie auch so ein bisschen der Einstieg sein kann in eine Beschäftigung überhaupt mit der Zeit. Also die ist ja auch sowieso sehr interessant. Also ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass das viktorianische Zeitalter einfach unfassbar spannend ist und ja auch für unsere heutige Zeit so, so viele Grundlagen gelegt hat, die wir heute noch spüren, dass wir ja viele Menschen vielleicht auch durch dieses sehr bekannte Thema überhaupt dafür interessieren können, sich mit diesen Hintergründen auch auseinanderzusetzen. Ne? Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das, was dich zu diesen Virtual Tours jetzt bewogen hat, so wie du sie machst.
Ja, absolut. Du hast absolut recht. Und es ist ja tatsächlich so, wie genauso wie du sagst, so war es bei mir ja auch. Also ich habe irgendwie mit, weiß ich nicht, 16, 17 habe ich mal aus dem Impuls heraus bei Google Jack the Ripper eingegeben. Und bin dann auf jacktheripper.de gelandet, auf der deutschen Webseite, und habe mich da durchgelesen. Und dachte mir, boah, das ist ja voll faszinierend. Und jetzt nicht wegen, oh, wie hat der die Frauen abgeschlachtet, sondern irgendwie so, ne, dieses Ganze, war erstmal eine total spannende Geschichte. Man weiß nicht, wer es war und was für eine interessante Gegend und die Umstände und so. Und darüber bin ich dann halt tatsächlich auch so in diese Londoner Geschichte gekommen. Also das war tatsächlich dann so ein Startpunkt. Mancher wird jetzt sagen, hä, aber ich finde, das ist eigentlich sogar relativ logisch, dass man über sowas dann einen Zugang dazu bekommt, was fast so ein bisschen populär historisch irgendwie ist. Und dann kriegt man dazu einen Zugang zu anderen Themen oder geht tiefer in die Materie und kommt dann beispielsweise auch über dieses Zeitalter oder sei es nur, dass man gewisse Gebäude, was hat es eigentlich mit dem Gebäude auf sich? Oder warum steht diese Kirche da? Und plötzlich tut sich eine Riesengeschichte auf und man geht in so eine Richtung weiter. Also das ist schon gar kein schlechter Ausgangspunkt tatsächlich gewesen oder ist für viele sicherlich kein schlechter Ausgangspunkt, um dann weiter in bestimmte Richtungen zu gehen und zu forschen. Also bei mir oder ich glaube auch bei dir zum Teil war es zumindest so.
Und wollt ihr da auch weitermachen? Habt ihr ein, ich nenne es jetzt mal Forschungsgegenstand, den ihr weiter untersuchen wollt?
Also wir haben schon überlegt, ob wir noch mal was schreiben, aber wir haben jetzt nicht direkt was Konkretes oder hast du, wolltest du was sagen?
Also konkret haben wir im Moment nichts, aber tatsächlich ist es so, dass uns das viktorianische Zeitalter als solches schon einigermaßen umtreibt. Hat auch so ein bisschen was damit zu tun. Ihr wisst, dass wir Bradley Harper vertreten, den amerikanischen Autor, der hat ja A Knife in the Fork, zu Deutsch Dr. Doyle jagt Jack the Ripper, geschrieben. Und das zweite Buch, Miss Harkness und das Damengambit, das spielt in dieser Zeit. Und weil wir ihn nicht nur vertreten, sondern weil ich diese Bücher auch übersetzt habe, habe ich mich unglaublich mit dieser ganzen Materie beschäftigt. Das heißt, über diesen Autumn of Terror hinaus interessiert uns inzwischen sehr das ganze viktorianische Zeitalter. Und insofern sind wir da auch immer unterwegs, um vielleicht immer noch mal was Neues zu entdecken. Und wir sind jetzt gerade dabei, eine neue London-Tour im Februar vorzubereiten, wo wir einfach auch weiter recherchieren wollen. Und die Schwerpunkte müssen wir aber noch so ein bisschen festlegen. Aber sicherlich wird das eine Rolle spielen.
Was mir gerade noch einfiel, wenn ich das kurz erwähnen darf, was ich auch unheimlich spannend finde in Bezug auf London, sind Geistergeschichten. Weil diese Stadt ist voller Geistergeschichten, was aber ja natürlich auch kein Wunder ist bei der Historie, die dahinter steckt und weil zumindest in der City und so im Zentrum ja ganz viele verschiedene Epochen und so weiter in relativ, also noch vorhanden sind, quasi so übereinander gestapelt. Also du gehst um eine Ecke und hast ein Stück römische Mauer neben einem viktorianischen ehemaligen Workhouse oder sowas und daneben steht ein riesen Hochhaus oder ein Bürogebäude aus den 70er Jahren und alles so innerhalb von ein paar Meter auseinander. Und das ist ja so ein sehr typisch für London. Und ich finde diese Geistergeschichten oder diese Ghosts, die es gibt ja auch ganz viele Ghost-Touren da, die sind dann so ein bisschen symbolisch für diese Entwicklung und für die ganze Historie der Stadt. Also das ist auch so eine Sache, die ich total spannend finde. Haben wir aber auch schon gedacht, also das ist auch sowas, was sich natürlich am besten vor Ort eigentlich erkunden lässt. Also wenn du jetzt so ein Buch darüber schreibst, klar, kann man machen. Ich habe auch Literatur hier stehen, die sich mit Ghosts of London beschäftigt. Funktioniert aber vielleicht sogar im Englischen nochmal ein bisschen besser, weil wenn du das nochmal auf Deutsch übersetzen würdest oder selbst schreiben würdest, ohne dass dann aber irgendwie noch jemand, also dass du dann auch noch vor Ort bist als Leser, ich weiß nicht, ob das so gut funktionieren würde. Aber vielleicht ist es auch ein Experiment wert. Mal gucken. Könnte noch ein Projekt im Hintergrund sein.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, denn gerade da vor Ort kann man sich ja wirklich gut in diese Geschichten reinversetzen. Ne?
Man kann sogar selber diese Erfahrungen machen.
Ja, und alles, was damit zu tun hat, ist ja auch noch total interessant. Diese Veränderung der Vorstellung von Geistern und Geisterglaube und so weiter ist ja auch rein historisch eine sehr interessante. Also ja, vielleicht kommt ihr ja dazu, dann da mal was zu machen als nächstes oder vielleicht.
Also was uns auch sehr interessiert, ist die City. Wir sind sehr, sehr gerne nur oder auch viel in der City unterwegs. Auf unserer Website schreibe ich seit dem Sommer im wöchentlichen Rhythmus einen Blog über die Straßen der City von A bis Z bis W, wie William. Gibt es tatsächlich zu jedem Buchstaben eine. Danach ist leider Schluss, aber immerhin. Also da kommt auch einiges bei der Recherche dann zutage, was ich total interessant finde, wo ich dann auch gesagt habe, so, das guckst du dir jetzt nochmal an, wenn du das nächste Mal vor Ort bist. Also die City finde ich unglaublich interessant, weil da wirklich 2000 Jahre Geschichte an jeder Ecke spürbar sind. Und zudem finde ich es sehr interessant, dass eben genau diese Schnittstelle City East End so spannend ist, die dann ja nicht zuletzt bei den Ripper-Morden auch dafür gesorgt hat, dass diese zwei Polizeieinheiten damit befasst waren, sich hinterher nicht in bester Zusammenarbeit mit diesem Fall zu beschäftigen.
Die Liebe zu London, die hört man bei euch ja nun wirklich in jedem Wort. Das ist sehr, sehr schön. Können wir, glaube ich, auch nur teilen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, es geht euch ja um London Beyond Time and Place. Ist es denn vielleicht auch möglich, dass ihr euch nochmal mit anderen Themen beschäftigt? Ich denke da zum Beispiel an die Tudor-Zeit oder irgendwas anderes, das sich in dem Rahmen bewegt. Oder wenn Beyond Place, möchtet ihr euch vielleicht noch mit einer anderen Stadt auseinandersetzen? Also meine Lieblingsstadt in Großbritannien ist ja nach wie vor Edinburgh. Auch da gibt es sehr viel zu erzählen. Wie sieht es da aus?
Das ist die Stadt, die immer als nächstes genannt wird, Nina. Das sagen ganz, ganz viele so sinngemäß. Ja, nach London, da könntet ihr eigentlich mal Edinburgh machen. Also wir waren beide noch nicht da. Zu unserer Schande müssen wir es gestehen. Wir haben es aber auf unserer To-Do-Liste ganz oben. Und vielleicht packt es uns dann auch. Also ich gehe fast davon aus. Von daher, ja, so gesehen natürlich sind wir auch über London hinaus offen für alles, was sich noch ergibt. Unabhängig davon, dass London natürlich auch immer noch genug zu bieten hat, geschichtlich und in welcher Form auch immer. Ja, und zeitlich, klar, also natürlich, wir sind jetzt viel im viktorianischen Zeitalter unterwegs gewesen. Ich würde auch sagen, da kennen wir uns mit am besten aus, aber wir haben uns auch zumindest im Beisein oder mit anderen zusammen bei irgendwelchen Touren oder so auch schon mit anderen Zeiten beispielsweise beschäftigt. Also wir haben einen relativ guten Freund in London, der ist Tourguide, David Czarnik. Der ist so das wandelnde London-Lexikon für uns, also der ist echt unfassbar gut. Der kann zu jeder Straße oder du gehst irgendwo mit dem lang und der kann dir überall was erzählen. Mit dem machen wir immer verschiedene Touren zu verschiedenen Themen, weil der eine Riesenpalette hat. Also wir waren mit ihm in den Churchill War Rooms und dann haben wir mal so eine Art wirklich Britain during the Second World War Tour durch Westminster gemacht. Wir haben mit ihm aber auch das letzte Mal eine Henry VIII Tour gemacht und auch schon mal Shakespeare. Also alles mögliche. Es ist immer ganz gut, so mit dem sowas zu machen, weil man dann immer auf andere Gedanken kommt. Also wir haben auch genug Literatur hier stehen, aber so, das ist immer eine sehr lebendige Art und Weise, um auf neue Ideen und neue Themen zu kommen. Und ich sag mal, wir haben auch unsere Notizbücher, wo wir immer mal was reinschreiben und sagen, da könnte man nochmal was draus machen. Die füllen sich immer weiter. Also von daher, ja, bestimmt oder ganz sicher werden wir uns noch in anderen Epochen und Zeiten und mit anderen Persönlichkeiten beschäftigen. Ja, auf jeden Fall.
Wo du das jetzt gerade erzählt hast, hat das bei mir eine Frage ausgelöst. Und zwar, du bist ja, oder ihr beide seid ja stark auch mit der britischen, ich nenne das jetzt mal Ripper-Community im Kontakt oder seid ihr da noch verstrickt. Du hast beispielsweise auf der East End Conference einen Vortrag gehalten. Meine Frage jetzt, wie interessiert sind denn eigentlich die englischen Ripperologen an einem möglichen deutschen Blickwinkel oder vielleicht sogar deutschen Forschungsergebnissen zu dem Thema?
2024 habe ich bei der Conference einen Vortrag gehalten zur German Perception of the Ripper Murders. Der ist, glaube ich, echt gut angekommen. Ich hatte den Eindruck, dass sie das schon sehr interessiert und dass sie das gar, also nicht unbedingt so auf dem Schirm haben, weil also ich sage mir jetzt mal, das ist gar nicht abwertend gemeint. Warum sollten Sie auf die Idee kommen, sich da so zu überlegen, wie das woanders war? Weil der englischsprachige Markt, sage ich mal, ist ja so voll und die Zeitungen haben ja auch in alle Welt verkauft und oder ihre Artikel dann verschickt und die wurden da abgedruckt in verschiedenen Sprachen, dass natürlich der Fokus von deren Seite ganz klar darauf liegt. Und das mache ich ja auch häufig so. Das war jetzt, dass ich mich da mal mit deutschen Artikeln beschäftigt habe, das war aber auch so, okay, jetzt jahrelang quasi immer so, ne, mit den bekannten Quellen und den bekannten Zeitungen und so weiter beschäftigt und dann mal gucken, wie war das eigentlich in Deutschland? Also das war für mich interessant und dann dementsprechend aber auch definitiv für die Ripperologen, Ripperologists da vor Ort. Ich habe Zeitungsartikel aus der Zeit dann auch mir rausgesucht und so ein bisschen auch mal gegenübergestellt, wie wurde über das Event berichtet, wie wurde über das Event berichtet, auch Unterschied zwischen englischen und deutschen Artikeln. Und manchmal ist das ja dann auch so, dass du in irgendwelchen deutschen Artikeln so ein paar Details oder sowas hattest, die jetzt in den englischen nicht unbedingt vorkamen, wo man sich denkt, wo kam das denn jetzt her? Haben die einfach was übersetzt und das da reingepackt? Oder hatten die vielleicht einen Reporter vor Ort, der irgendwo was reingeschrieben hat, was der englische Reporter, dessen Artikel dann in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Zeitungen erschien, vielleicht nicht mit aufgenommen hat? Und wie ist das dann in anderssprachigen Zeitungen? Wie ist das in spanischsprachigen, französischsprachigen Zeitungen? Wer weiß, was für Details es da vielleicht noch gibt, die seit Jahrzehnten irgendwie unbemerkt quasi da rumliegen. Also das ist einfach ein interessanter Gedankengang, der sich dann daraus ergeben hat. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viel vielleicht dann zu entdecken. Ja, also doch, das war sehr interessant und auch für die Community war das tatsächlich sehr interessant.
Das finde ich total spannend. Da könntest du wirklich weiterforschen und deine Ergebnisse veröffentlichen. Also jetzt gerade für den englischen Markt, wo das Ganze ja vielleicht noch auf einen, ich sage jetzt mal, etwas fruchtbareren Boden fällt, sind das doch vielleicht total interessante und neue Erkenntnisse.
Das wurde tatsächlich mir auch vorgeschlagen. Also vielleicht wäre das ein Projekt. Aber gut, das ist ja dann natürlich auch wieder mit, also das macht ja auch Spaß, aber mit viel Arbeit und Recherche verbunden. Aber wer weiß, was sich dabei auftut. Also zum Beispiel bei der Conference, ich habe dann hinterher, glücklicherweise, ich habe neben Paul Beck gesessen, was eine unglaubliche Ehre war. Und von dem habe ich dann lobende Worte bekommen. Das war so ein Ritterschlag mit so danke, danke, danke. Und der war so, hey, wenn du noch mal irgendwelche Ideen hast oder Fragen hast, dann schreib mir eine E-Mail. Der war total interessiert einfach. Also das war dann total schön, so ein Feedback zu bekommen. Also ja, vielleicht. Und der meinte, schreib mal mehr darüber. Vielleicht mache ich tatsächlich oder machen wir mal tatsächlich sowas. Das wär vielleicht eine Lücke, die sich dann noch füllen würde.
Ja, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Das würde ich total gerne lesen. Wir führen unseren Podcast ja jetzt auch weiter und was wir ursprünglich nicht vorhatten, werden wir jetzt mal häufiger machen. Das heißt, wir wollen uns Verdächtige anschauen oder halt auch Tätertheorien, wie wir das jetzt mit dem Buch von Russell Edwards gemacht haben. Wie interessant ist denn für euch beide noch die Frage nach dem wahren Täter?
Für mich ist es nicht zwingend interessant, den Namen oder die Person zu wissen. Mich interessiert eher, was für eine Persönlichkeit war das? Und auf dieser Eastern Conference letztes Jahr 2024 war ein Vortrag von Stephen Keogh, das ist ein ehemaliger Kriminalinspektor von Scotland Yard, und der untersucht diese Fälle nach heutigen kriminalistischen Methoden. Hat auch eine Profilerin dazu genommen, die also versucht hat, mit den wenigen Fakten, die es denn tatsächlich gibt, ein Profil zu erstellen. Und das finde ich total spannend, wie er da rangeht und dass er auch definitiv zu anderen Erkenntnissen kommt. Deswegen, also mich treibt dann so ein bisschen mehr um, was für ein Mensch war das, der in so einer Situation war, dass er so gehandelt hat. Ich möchte nicht zwingend wissen, wer es war, wenn es denn überhaupt einer von den bekannten Namen war.
Also geht es dir da auch eher wieder um die Umstände und zu schauen, inwieweit das vielleicht auch diesen Mörder hervorgebracht hat? Denn man muss sich heute ja schon fragen, was man mit diesem Wissen eigentlich machen möchte. Also was würde uns das denn bringen, jetzt zu wissen, wer es war?
Ich glaube, ich möchte da den Menschen verstehen. So schlimm, wie sich das anhört. Aber ich möchte wissen, was ist mit jemandem passiert, der so eine Mordserie veranstaltet? Mir fällt gerade kein anderes Wort ein, sorry. Das ist sicherlich nicht passend. Finde ich persönlich wichtiger, als zu wissen, wer war es denn tatsächlich? Es wäre natürlich schön, wenn man wüsste, der war es, damit man dann vielleicht einen Schlussstrich ziehen könnte. Auf der anderen Seite bleibt das Thema ja auch nur deshalb spannend, weil man eben nicht weiß, wer es war. Das ist ja einfach so. Wir sind jetzt über 130 Jahre später immer noch damit befasst. Und das liegt ja vor allen Dingen daran, dass dieses große Geheimnis noch nicht gelüftet ist.
Obwohl ja im Moment auch so ein bisschen die Tendenz oder zumindest auch Überlegungen gerade unter den Reporologen und Reporologinnen auch dahin geht, so ein bisschen wegzukommen von dieser Täterzentrierung und ein bisschen mehr zu schauen auf eben das andere, das Drumherum, das, was ihr ja auch tut.
Das stimmt, auf jeden Fall. Wobei ich, das ist ja seit einigen Jahren schon, finde ich. Also das ist eine Entwicklung, die es seit einigen Jahren schon gab. Die hat nur die letzten Jahre das sehr an Fokus gewonnen. Unter anderem ja auch durch Harry Rubenholz Buch. Aber sie hat natürlich auch das sehr groß aufgezogen. Diese Entwicklung habe ich den Eindruck, gab es schon länger. Also auch in anderen Büchern, die es über die Jahre gab, wurde immer schon dann sehr auf die Opfer und auf die Lebensumstände und so geguckt. Aber dass dieser Fokus jetzt wirklich so sehr darauf gelegt wird, das ist natürlich auch ihrem Buch geschuldet und natürlich auch was Gutes. Also das soll jetzt nicht falsch verstanden werden. Das ist tatsächlich so, ja.
Ich muss da jetzt nochmal nachfragen, weil ihr ja auch den Kontakt zu ernstzunehmenden Forschenden dieser Mordserie hattet, wie Paul Beck, den du ja schon genannt hast. Ist denn diese Diskussion um Rubenholz Buch, ist das noch etwas, was die, ja, ich will nicht immer Reporologen sagen, diese Interessierten wirklich noch spaltet? Also sehen die das Buch und ihre Ergebnisse sehr kritisch? Oder wird es auch als neue Perspektive erkannt, die es auch wert ist, weiter verfolgt zu werden?
Es polarisiert sehr, zumindest so in dieser Community und auch wenn man sich vor Ort mit Leuten unterhält. Und das liegt aber auch ein bisschen daran, muss ich jetzt vielleicht so ein bisschen vorsichtig mich ausdrücken, also Harry Rubenholz Marketingansatz, Verkaufsansatz war ja, ich sage das jetzt mal ins Unrande, die meisten Reprologen sind alle misogyne Arschlöcher und ich habe jetzt hier mal die Seite der Frauen, ich zeige die jetzt mal auf und das sind sowieso alles Idioten. Das kam oder kommt natürlich in dieser Community nicht so ganz gut an, vor allem weil es nicht alle misogyne Arschlöcher sind und weil auch wirklich viele Frauen in dieser Community sind. Also natürlich hat das so einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. Unter anderem auch deswegen, weil manche aus der Community sagen, ey, also was sie sagt, das ist alles richtig. Es ist aber gar nicht unbedingt so, dass sie das jetzt als Erste sagt oder so. Ne? Also sie beruft sie auch auf Wissen oder Recherche von aus unserer Community quasi. Also das ist definitiv so eine zwiespältige Sache. Also da schwingt ziemlich was mit. Das polarisiert sehr. Grundsätzlich das, was sie schreibt oder der Ansatz, der wird aber durchaus anerkannt und auch für gut befunden. Es geht eher so ein bisschen um die Art und Weise, sage ich jetzt mal, wie das gemacht wurde. Ja, was soll ich noch sagen? Es polarisiert sehr. Ich weiß nicht, willst du noch was dazu sagen oder?
Ich hatte den Eindruck, natürlich sieht sie es aus Sicht der Frauen. Sie hat sehr genau beschrieben, unter welchen Umständen die gelebt haben. Sie stellt dar, dass die Frauen in einer Situation waren, zu Hause, in ihrer Ehe, in ihrer Familie, die ihnen quasi entglitten ist, wo sie vielleicht keine andere Wahl hatten und dann mehr oder weniger unverschuldet im East End landeten. Das ist vermutlich so gewesen. Aber die Art und Weise, wie sie es darstellt, ist in meinen Augen ein bisschen so, dass da eine Opferrolle draufgepackt wird, die nicht zwingend so sein muss. Wir wissen, dass diese Frauen, gerade wenn wir die Biografien ein bisschen beleuchten, dass die durchaus nicht wehrlos, hilflos waren. Eine Catherine Eddowes ist durchs Land gezogen mit ihrem mit ihrem Mann, oder sie war ja gar nicht verheiratet, was zu der Zeit ja auch mehr als ungewöhnlich war. Die hat ein Leben gemeistert und sich aber auch aus lauter Liebe zu diesem Mann erstmal dafür entschieden. Das war eine starke Persönlichkeit. Und deswegen glaube ich einfach nicht, dass die dann einfach so ein Opfer war, dem letztlich nichts anderes mehr übrig blieb und das quasi von der Gesellschaft gezwungen wurde, unter diesen Umständen im East End dann zu leben. Mit Sicherheit haben sie ganz furchtbare Erfahrungen gemacht. Sie bezieht sich ja nun auch auf die 5. Mit Sicherheit haben sie Schicksalsschläge erlitten. Da möchte man nicht mit ihnen tauschen. Mit Sicherheit haben sie darunter gelitten, dass sie ihre Kinder verlassen haben. Und ich weiß nicht, was da noch alles war. Trotzdem waren sie aus meiner Sicht nicht komplett wehrlos, hilflos, nur von äußeren Umständen getrieben. Das habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist der Ansatz, den Harry Rubenholz manchmal vertritt. Wie gesagt, also das soll nicht so heißen, dass ich den Frauen da die Schuld an irgendwas gebe. Ganz und gar nicht. Ich will nur damit sagen, dass ich die Sichtweise an der Stelle etwas einseitig finde. Und deswegen habe ich ja auch zu Anfang schon gesagt, mich interessiert schon sehr, wie die Lebensumstände waren. Was hat dazu geführt, dass so etwas passiert ist? Diese Geschichten, die Hallie Rubenmulder erzählt, mögen alle richtig sein, aber die Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden, haben ja letztendlich dann auch ihre Wirkung. Und das kommt, glaube ich, in der Community nicht so gut an und ich bin da auch an manchen Stellen etwas im Zweifel.
Ja, das ist ja auch nachvollziehbar. Und das versuchen wir auch mit unserem Ansatz. Also wenn wir uns mit solchen Büchern oder diversen Büchern und Autoren beschäftigen, dann wollen wir auch gar nicht bewerten. Vielmehr möchten wir, ich sage mal, den kritischen Blick in der Auseinandersetzung schärfen. Ne? Also wie wird argumentiert? Ist der Beweis, der da angeführt wird, bei genauerer Prüfung immer noch wasserdicht?
Ja, und den Menschen auch ein bisschen die Möglichkeit gibt, solche Dinge auch vielleicht besser zu verstehen oder zu hinterfragen. Das ist ja vielleicht auch nicht immer so ganz einfach. Wenn man vielleicht mit wenig Vorwissen daran geht, dann ist es ja auch oft gut verargumentiert. Also ich meine, das ist ja auch nachvollziehbar dann. Ne? Also ich erinnere mich selbst, dass ich als 16-Jährige Patricia Cornwalls Buch gelesen habe und das alles total schlüssig fand und ganz begeistert war. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, dass man da vielleicht irgendwelche Möglichkeiten hat, sich das auch nochmal ein bisschen zu erschließen.
Lest ihr solche Bücher noch? Interessiert euch das überhaupt noch? Also ich persönlich mache da mittlerweile einen Bogen drum. Sei denn, der Ansatz ist so interessant, dass es mich irgendwie so sticht und sagt, jetzt will ich wissen, wo er den Punkt ansetzt.
Also tatsächlich geht es mir da auch ähnlich wie dir. Diese ganzen Case-Closed-Bücher und Final Solution 2.5 und keine Ahnung was. Also tatsächlich nicht unbedingt. In der Regel findest du dann, wenn es dich wirklich interessiert, im Internet auch relativ knackige Zusammenfassungen. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Fall auskennt, dann weiß man, okay, du kannst es so interpretieren und der Nächste interpretiert es anders und hat einen ganz anderen Verdächtigen und es passt in Anführungsstrichen so 100%. Also deswegen eigentlich nicht mehr. Ab und zu zwischendurch habe ich immer mal so Momente, wo ich denke, ey, du könntest mal irgendwie das. Oder letzte Zeit habe ich irgendwie mehr oder mal wieder über Jacob Levy gelesen. Und dann dachte ich so, Moment, es gab doch irgendwie vor ein paar Jahren gab es auch ein Buch von Tracy A. Jensen, das ist glaube ich auch erst, weiß nicht, 2, 3, 4 Jahre alt. Da dachte ich, das könnte ich eigentlich mal lesen, einfach weil es mich interessiert, gar nicht, weil ich unbedingt sage, ey, das muss er gewesen sein, sondern so, wie argumentiert sie? Eigentlich glaube ich, ich weiß schon wie, weil auch da habe ich schon einiges gelesen wieder und auch Interviews mit ihr gesehen. Wahrscheinlich reicht das schon als Zusammenfassung, aber manchmal gibt es das dann doch zwischendurch. Aber im Endeffekt habe ich es jetzt dann doch noch nicht gelesen. Also von daher, ich zumindest mal eigentlich einen Bogen um solche Bücher auch mittlerweile. Du glaube ich auch.
Ich bin im Moment einfach gar nicht so mit diesen Dingen beschäftigt, das muss ich dazu sagen. Dazu kommt aber auch, ich habe voriges Jahr auf der Eastern Conference mit Paul Beck gesprochen. Ich habe mit Philip Hutchinson gesprochen. Wir haben vor 2 Jahren mit Donald Rumelow gesprochen. Und wir haben so viel gehört, so viel gelesen. Alle die sich jetzt wieder damit beschäftigen und all die neuen Bücher, die da rauskommen, die erfinden das Rad nicht neu. Jeder kann da seine neue Theorie präsentieren. Wir haben auch schon komplett ausgearbeitete Vorträge über Tätertheorien gehört, wo jemand gesagt hat, und der war's und niemand anders. Man kann das immer alles in sich schlüssig argumentieren. Aber man kann es auch jedes Mal wieder anders machen. Wir haben eben gesagt, wir haben die Fakten aneinandergereiht. Was sind die Fakten? Die Fakten sind in erster Linie Zeitungsberichte. Es gibt nicht mehr viele Polizeiberichte. Das, was wirklich irgendwann mal relevant ist, das ist ja spätestens beim Blitz im Zweiten Weltkrieg irgendwo verschütt gegangen. Donald Rumelow erzählte, wie er den Auftrag gekriegt hat, die entsprechenden Akten wieder zu suchen und zusammenzustellen und so. Er sagte aber auch, ich weiß nicht, auf wie vielen Dachböden und in wie vielen Kellern noch irgendwo was verschütt ist, was möglicherweise nochmal eine andere Perspektive eröffnet. Insofern, ich bin da auch sehr zurückhaltend. Also ich weiß, dass es ständig neue Ansätze gibt. Ich finde es auch interessant, dass Leute sich so damit beschäftigen. Aber ich mache im Moment auch eher einen Bogen drum.
Ja, ich merke schon, wir können uns noch bis tief in die Nacht unterhalten. Aber so langsam müssen wir den Abbinder hinbekommen.
Mehr als eine Folge machen. Wir können uns ja noch mal irgendwann unterhalten.
Klar, wenn ihr natürlich sehr gerne. Was wünscht ihr euch denn noch in der Auseinandersetzung mit dem Ripper für die Zukunft? Oder vielleicht vor allem in der popkulturellen Auseinandersetzung mit der Mordserie?
Boah, das ist eine gute Frage. Also popkulturell, da muss ich jetzt kurz zu sagen, eine meiner London-Bibeln, zumindest zum Anfang, war From Hell, das Comic von Alan Moore. Finde ich auch immer unglaublich grandios. Die Theorie, die da drin steckt, die ist natürlich Quatsch, also auf den Ripper bezogen. Aber wie da was verbunden wird und auch da diese Verknüpfung von Londoner Geschichte und allem, was zusammenhängt, das fand ich absolut grandios. Da denke ich manchmal zwischendurch, boah, sowas fände ich cool, wenn weil die Ripper-Geschichte bietet sowas grundsätzlich, wenn nochmal jemand auf so eine Idee kommt. Es gibt tatsächlich auch viel schlechte Literatur, also keine Sachbücher, sondern Romane. Also da gibt's wirklich vieles, wo ich denke, boah, ey, nee, das ist ja so schlecht geschrieben und so schlecht zusammengestrickt. Aber es verkauft sich alles von daher. Wenn das Interesse an dem Thema am Leben hält oder bei Leuten erweckt, dann ist das ja an sich keine schlechte Sache. Ist interessant, dass es halt mittlerweile wirklich auch so ein Geschäft geworden ist, womit man Geld verdient. Jack the Ripper, aber das war ja von vornherein eigentlich auch so. So, ja, und Popkultur, boah, weiß ich nicht, finde ich tatsächlich eine schwere Frage. Auch es gibt ja auch viele Filme, die eher schlecht sind. Letzte Serie, die ich richtig gut fand dazu, war Ripper Street. Oder fanden du auch, glaube ich, die fanden wir grandios. Hat ja auch eher marginal eigentlich mit der Ripper-Geschichte zu tun, sondern auch eher mit den Umständen. Und war natürlich dann sehr dramatisch ab einem bestimmten Punkt oder überhaupt. Aber das fand ich sehr spannend. Aber sonst, so popkulturelle Aussicht, gute Frage. Weiß ich nicht. Musical gibt es ja auch schon, ne? Auch wenn ich es noch nicht gesehen habe. Also wer weiß, was noch alles kommt. Ja, ihr? Habt ihr irgendwelche, was sind denn eure Wünsche, eure Ansätze?
Also ich hätte auf jeden Fall Freude an einer richtig guten Dokumentation oder vielleicht im Idealfall sogar eine Doku-Miniserie über die Mordserie, die mal nicht täterfokussiert ist und den Mörder sucht, sondern die einfach mal zeigt, ja, wie war das damals? Was wissen wir von der Zeit? Wie waren die Umstände? Es wird bitte auch auf diese ganzen Reenactments verzichtet und die sich halt auch genug Zeit dafür nimmt. Also schön mit historischem oder auch aktuellem Bildmaterial untermalt, da hätte ich viel Freude dran. Ja, und Dorothee, du hattest ja schon erwähnt, du hast das Buch A Knife in the Fog vom amerikanischen Autor Bradley Harper ins Deutsche übersetzt. Der britische Filmemacher James Mansell hatte eine Szene des Buches verfilmt zu einem Kurzfilm namens Leviathan. Das hatte mir sehr gut gefallen. Und ja, Spoiler, wir werden sowohl mit Bradley Harper als auch mit James Mansell noch sprechen, wie sie eine historische Mordserie popkulturell für Buch und Film aufbearbeiten. Und ja, ich fände es total toll, wenn Mansell aus dem gesamten Buch eine Miniserie machen würde. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, würde ich auch sehr, sehr gerne sehen.
Für mich wäre eigentlich, glaube ich, der Punkt dessen, was mir wichtig wäre oder was mich sehr freut, dass eben diese Entwicklung jetzt dahin geht, dass wir uns mehr mit anderen Dingen beschäftigen. Vor allem natürlich mit den Opfern, aber auch mit der Zeit, mit London insgesamt. Ne? Dass es nicht nur immer um den Täter geht, um dieses Phantom, sondern auch um alles andere, was ja so unendlich viel spannender eigentlich ist, denn wir können das Phantom ja gar nicht greifen und den Rest schon. Und da freue ich mich, dass das die Entwicklung ist.
Eine Anmerkung dazu vielleicht noch, das Andenken an die Frauen wird ja tatsächlich hochgehalten. Die Gräber existieren oder zumindest Gedenksteine, Gedenkplaketten. Es sind immer Menschen da, die das pflegen, die Blumen ablegen. Insofern, das ist natürlich eine traurige Berühmtheit, keine Frage, aber auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass es eben nicht nur um den Täter, sondern auch um die Opfer ging. Und das finde ich eigentlich schön, dass es die Erinnerung noch gibt. Ansonsten wären Frauen aus den 1880er Jahren heutzutage ja vermutlich namenlos inzwischen. Und so sind sie ja doch noch sehr bekannt und dass auch diese Gräber erhalten werden, finde ich sehr bemerkenswert.
Ja, du hast recht, das ist ein Schlaglicht, ne, auf diese Zeit und auf diese Menschen. Nicht nur die Frauen tatsächlich, auch die Männer, die im East End lebten, sind für uns heute sehr unsichtbar. Das war einfach generell das Schicksal dieser Menschen in dieser Bevölkerungsschicht. Nicht alle natürlich, es gab ja auch besser gestellte im East End, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, vor allem ihr. Von daher, ja, das ist schon richtig und das ist auch sehr wertvoll. Dennoch, glaube ich, gerade popkulturell war es doch immer eher der Täter, der im Zentrum stand. Gerade wenn wir an so die frühen Auseinandersetzungen denken, wie eben tiefe Dekolletés etc.
Ja, ja. Ja, die Faszination für das viktorische East End als Setting von Geschichten ist immer wieder da, ne? Also ich denke zum Beispiel jetzt an diese letzte Serie A Thousand Blows von den Peaky Blinders-Machern. Die erzählt ja auch Geschichten um reale Personen im viktorianischen East End oder auch Gruppierungen wie den 40 Elephants. Und ja, die Faszination scheint halt immer noch da zu sein. Ich habe aber auch noch mal eine Abschlussfrage. Vielleicht ist sie gerade ein bisschen nerdig, aber welche Frauen innerhalb oder außerhalb der Whitechapel-Mordakte sind denn aus eurer Sicht durch die Hand des gleichen Täters ermordet worden?
Ich bin jetzt sehr befangen, weil ich gerade Steve Keogh gelesen habe. Und er sagt Martha Tabram, Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Troughton nicht, Catherine Eddowes, Mary Kelly und vielleicht sogar noch Alice Mackenzie. Nach dem, was er schreibt, so wie er es belegt, durch Indizien, durch die Tatsachen, die sich entsprechen in den eigenen, in den einzelnen Fällen, kann ich das gut nachvollziehen. Dass Elizabeth Troughton so ein strittiger Fall ist, das war ja immer schon so. Und er beschreibt gute Gründe, warum sie nicht durch die Hand des Rippers gestorben ist. Deswegen, also das, was ich gerade sagte, das kann ich gut nachvollziehen.
Ja, geht mir ähnlich. Also Elizabeth Stride bin ich auch tatsächlich nicht ganz sicher. Aber es gibt Tage, da sage ich ja, es gibt Tage, da sage ich nein. Weil manchmal denke ich, es kann doch nicht sein, dass in derselben Nacht in diesem kurzen Abstand zwei unterschiedliche Täter rumliefen. Und vor allem für mich ergibt diese Steigerung quasi Sinn. So doof das klingt, bei der ersten konnte er das, was er eigentlich machen wollte, diese Verstümmelung, die war ja sein eigentliches Ziel, die konnte er nicht durchführen. Also suchte er sich ein zweites Opfer und da war es dann quasi umso schlimmer. Aber auch da, wenn ich zum Beispiel Stephen Keogh gelesen habe oder auch das ein oder andere, das ergibt durchaus Sinn, zum Beispiel Elizabeth Stride nicht als Opfer des Whitechapel-Mörders zu betrachten, weil da halt manche Dinge dann vielleicht nicht so zusammenpassen und weil es durchaus gute Gründe gibt, sie nicht als Opfer da zu sehen. Also bei ihr finde ich auch schwierig. Ansonsten würde ich auch sagen, Polly Nichols, Annie Chapman, Catherine Eddowes und Mary Kelly. Tendenziell würde ich wahrscheinlich auch Martha Tabram dazu zählen, wobei auch natürlich gibt es Pro und Contra, aber am ehesten definitiv sie. Vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich noch die Suche nach dem richtigen Modus operandi. Also das ist ja oft so ein Argument, was da gegeben wird. Da muss ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Und von den Opfern danach, ja tatsächlich am ehesten vielleicht Alice Mackenzie. Ich fand auch immer tatsächlich Frances Coles einfach interessant, wie und was da passiert ist. Aber also das ist so ein bisschen vom Gefühl, da ist es zu weit weg chronologisch und so ein paar Dinge passen dann doch nicht so zusammen. Ich finde einfach nur die Umstände oder die ganze Geschichte drumherum finde ich ganz, ganz interessant, was sich da ereignet hat, wie sich es ereignet hat. Auch dann die Geschichte mit Sattler hinterher, wo sie alle kurz dachten, vielleicht haben wir den Ripper und dann war es doch nicht und so. Also das finde ich relativ spannend. Also kanonischen 5 vielleicht minus Elizabeth Stride plus Martha Tabram. Ja, eigentlich wie Dorothee sagte, vielleicht Alice Mackenzie noch. Was ist eure Meinung?
Ich glaube, wir können uns dem beide anschließen. Deswegen wehren wir uns immer so gegen dieses Canonical Five, ne? Weil das ist so nachträglich so draufgesetzt und es setzt einem so Scheuklappen auf, die man eigentlich gar nicht tragen will. Ne? Also wir haben es, glaube ich, auch ganz kurz in der Folge über Emma Smith angeschnitten, die ich eigentlich auch ganz spannend finde, weil da sind so viele, wir wissen da ja sehr wenig, aber da sind so viele Ungereimtheiten drin, aber trotzdem so eine Fixierung auf diesen Genitalbereich und dieses, wie kann jemand da so lange irgendwo liegen und nicht entdeckt sein, gerade in so einem belebten East End, dass es vielleicht doch etwas anders abgelaufen sein könnte und dann rückt sie ja auch wieder in so einen Bereich rein, wo es dann interessanter ist, mal drüber nachzudenken. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen letztendlich die Faszination, wenn man sich jetzt mit diesen Taten auseinandersetzt, diese Gedankenspiele durchzuspielen, ne? Es ist halt nicht umsonst dieses berühmteste Whodunit oder Cold Case oder wie man es nennen möchte. Ja, aber ich würde mich dem Ganzen anschließen. Ich würde das aussehen. Bei mir beginnt es irgendwie bei Tabram ohne Stride und auch Mackenzie nach Kelly sehe ich ähnlicher.
Ja, jetzt bin ich ja gezwungen, auch noch was zu sagen. Dabei hast du es so schön zusammengefasst. Wir haben es ja auch in den Folgen tatsächlich schon besprochen. Aber ich würde das genauso sehen, ja. Und dass Stride tatsächlich nicht Opfer des Rippers wurde, da sind wir uns beide relativ schnell einig gewesen und hatten das vorher auch schon so gesehen. Ja, da gibt es genug Gründe, dass man das vielleicht auch anders interpretieren könnte. Aber dazu hört gerne die Folge. Aber wie gesagt, also wir werden es ja niemals wissen. Nichtsdestotrotz gehört das natürlich auch dazu, zu dieser Beschäftigung, dass wir ja auch alle unsere eigenen Ideen haben, vielleicht unsere eigenen Vorstellungen da auch mit reinbringen. Und das ist so eine Projektionsfläche irgendwo auch.
Das stimmt. Jetzt habe ich noch eine Frage. Also erst wollte ich noch kurz sagen, ich stimme dir absolut zu, Dennis, dieses Beispiel mit Emma Smith, das ist ja ein wunderbares Beispiel dafür mit, was sind denn eigentlich die Fakten? Weil alles, was ihr passiert ist, das wissen wir eigentlich nur von ihr, beziehungsweise was sie dem Arzt erzählt hat und wie er es dann weitergegeben hat. Also keiner weiß, was eigentlich wirklich da passiert ist. Und das ist ja so ein wunderbares Beispiel dafür, wie spannend das ist und wie viel man da interpretieren kann. Und dann die Frage an euch beide. Ich habe selbst tatsächlich keine wirkliche Antwort darauf, aber die hat keiner. Warum hat er denn aufgehört?
Also in der Vergangenheit war es ja immer so, dass viele, die den Täter gesucht haben, das rückblickend gemacht haben. Also ich meine, die haben geschaut, welcher Verdächtiger ist unmittelbar nach der Mordserie, und damit meine ich jetzt vor allem nach dem Tod von Mary Jane Kelly, wer hat das Land verlassen, wer ist für was anderes verhaftet worden, wer hat den Tod gefunden. Und daran hat man festgemacht, die Mordserie hat ja damit aufgehört und also ist das ein möglicher Verdächtiger. Ich glaube, oder mittlerweile weiß man ja durch die Forschung, also gerade in der forensischen Psychologie, dass Serienmörder plötzlich und auch dauerhaft mit dem Töten aufhören können. Das ist ein Phänomen, das nennt sich Desistance, glaube ich, oder Cooling Off, und ist auch noch nicht gar nicht so ganz erklärbar. Und dieser Abbruch der Mordserie bedeutet auch nicht, dass der Täter halt tot ist oder inhaftiert wurde oder durch äußere Umstände zum Stoppen gezwungen wurde. Das kann also praktische, soziale oder psychologische Gründe haben. Und vielleicht hat auch der Whitechapel-Mörder nach dem Mord an Kelly, und ich meine, mehr kann man ja einem Menschen gar nicht antun, was der armen Kelly passiert ist, vielleicht hat er das erreicht, was er erreichen wollte, und hörte dann auf. Also, who knows?
Ja, genau, dem würde ich auch zustimmen. Aber wieder, wir wissen es natürlich nicht. Es könnte auch sein, dass er gestorben ist, verhaftet wurde, was auch immer passierte. Es ist sehr schwer zu sagen. Also da, finde ich, ist eine Antwort schwer zu geben.
Ja, da hatten wir den Salat. Das Gespräch ging zwar schon langsam dem Ende entgegen, aber wie es manchmal so ist, brach da unsere Aufnahme ab.
Ja, und wir beide waren reichlich verwirrt. Es gab viele Hallo-Hallos, aber es ist nichts passiert. Deswegen an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Philipp und Dorothee für das interessante Gespräch. Und vielleicht können wir das ja bei Gelegenheit wirklich nochmal fortführen, wie wir es ja schon angedeutet hatten während des Interviews.
Ja, ich glaube, die beiden haben wirklich noch eine Menge zu erzählen.
Glaube ich auch.
Nicht nur über die Mordserie, sondern halt auch über die Geschichte Londons. Da stecken die beiden schon wirklich tief drin. Also es war wirklich spannend. Ich persönlich fand natürlich auch ganz toll die Einblicke so ein bisschen in die britische Ripperologenszene.
Ja, unbedingt. Und auch, was die beiden so dazu gebracht hat, sich damit zu beschäftigen, dass man ja auch so ein bisschen, ja, Gleichgesinnte da gefunden hat, die sich auch für die Geschichte ringsum interessieren und eben nicht nur für diese Mordtaten oder diesen Täter.
Wenn ihr auch nochmal Fragen an die beiden habt, lasst es uns wissen. Wir würden gerne nochmal mit den beiden sprechen, das war wirklich sehr angenehm, dann könnten wir eure Fragen auch mitnehmen. Ansonsten finden sich bestimmt auch nochmal andere spannende Aspekte für einen Austausch. Aber für heute hoffen wir einfach, dass euch das Gespräch gefallen hat, und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Genau, so machen wir das. Also bis dahin, passt auf euch auf, und ja, wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.